Wir haben heute als Predigttext aus dem Markus-Evangelium Kapitel 2, Vers 1 bis 8, wenn Sie in Ihren Bibeln aufschlagen, Markus 2, Vers 1 bis 8. Nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Es wurde bekannt, dass er im Hause war. Da versammelten sich so viele, dass sie nicht alle Platz hatten. Auch nicht draußen vor der Tür. So schlimm ist ja bei uns noch nichts. Wäre schön, wenn so wäre. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von 4 Männern getragen, und weil sie ihn wegen der Menge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, machten ein Loch und ließen die Schlafmatte herunter, auf der der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber einige Schriftgelehrte dabei und dachten in ihren Herzen: Wie kann der so reden? Er lästert ja Gott. Wer kann denn Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, was sie bei sich dachten, und sagte zu ihnen: Was denkt ihr da in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Matte und geh? Denn ihr wisst, dass des Menschen Sohn Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben. Darum sagte er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh heim. Und er stand auf, nahm seine Matte und ging sogleich vor aller Augen hinaus, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen. Sie haben schöne Erntefeste in ihrem Leben schon gefeiert. Ich weiß jetzt nicht, wo ihre Erinnerungen hingehen, ob das in Kindertagen war, als sie noch auf dem Erntewagen mitgefahren sind, oder als sie hohlwangig und ausgemergelt in schlechten Tagen schmetternd gesungen haben: Nun danket alle Gott, bewegt von dem Wunder, dass Gott uns doch nicht hat aushungern lassen in all der Not. Aber heute ist unser Tisch so reich gedeckt, dass man manchmal Sorge hat, er bricht gerade zusammen. Wir haben volle Kühlschränke und wir haben die Fülle in den Läden zu kaufen. Um unsere Umwelt, auch um das noch einmal klar zu sagen, sie ist trotz aller Klagen und allen Jammers, Gott sei Dank, noch keine Wüste und noch nicht verdorrt. Das haben wir Gottes Güte zu verdanken. Und er hat uns den Frieden erhalten. Und dennoch können manche unter uns nicht fröhlich sein. Sie können nicht danken. Sie haben in den letzten Wochen und Monaten viel von Gott erbeten. Und es sieht so aus, wie wenn nichts geschehen würde. Gott hat ihnen das Wunder nicht geschenkt, auf das sie schon so lange warten. Und sie wollen das heute nicht aussprechen. Niemand soll es sehen können, dass das beim Singen von diesem herrlichen Loblied immer so geht, dass dann Tränen aus den Augen rinnen, weil man sich ausgeschlossen, ausgegrenzt fühlt. Ich möchte Ihnen heute Morgen sagen, dass das vielleicht ganz gut ist. Durch diese Verlegung, durch unsere Wochenendfreizeit, fällt nun unser Erntedankfest heute auf diesen Predigttext, über den überall in unserem Land, im Land gepredigt wird. Da wird von Krankheitsnöten gesprochen und der Blick wird auf Menschen gelenkt, die schwere Lasten zu tragen haben. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass ausgerechnet die Bibel das immer wieder erzählt, wie Jesus sich an den Erntedankfesten verhalten hat. Johannes hat das sehr präzise in seinem Evangelium historisch getreu aufgezeichnet. Gerade in einem Erntefest blieb Jesus nicht oben bei den festlich singenden Massen im Tempel, sondern lief, und das wissen die Touristen genau, den kurzen Weg vom Tempelberg hinunter zum Teich Bethesda. Weil genau dort in diesen Tagen Jesus mit denen mitfühlen konnte, die keine Ernte einbringen konnten. Die Jahr um Jahr warten und warten und nichts geschieht. Die Kranken, die dort unten lagen und auf ein Wunder warteten. Und wenn dieses Wunder je passierte, dann waren doch immer die anderen. Die, die beschenkt waren. Man selbst war doch nie dabei unter den Gewinnern, unter den Beschenkten, unter den Gesundgemachten. Sie waren im Wartestand, im Krankenwartestand, Jahr um Jahr. Und darum hat an dem gleichen Erntedankfest, so heißt man ja das Laubhüttenfest, hat Jesus, als dieser festliche Gottesdienst schloss, genau gewusst, was die vielen Menschen bewegt. Er hat hineingerufen, wer jetzt noch Durst hat, der komme zu mir und trinke. Das fröhliche Feiern, das Singen, das Jubeln über den Gaben, das lässt doch am Ende noch so viel unbefriedigt und leer. Und das will Jesus heute auch in diesem Erntedankfest-Gottesdienst bei Ihnen aufdecken. Da möchte er mit Ihnen drüber reden. Vielleicht ist das bei Ihnen so, dass Sie sagen, bei mir ist es längst so trocken wie auf einem Wüstenboden. Bei mir ist es so, dass die Pflanzen eingegangen sind und dass man keine Früchte mehr ernten kann. Ich bin innerlich so leer, so hart geworden. Ich habe keinen Mut und keine Hoffnung. Ich fühle mich wie der eine, der da 38 Jahre an dem Wasser sitzt. Und das will uns heute Jesus klären, dass wir ein fröhliches Erntefest heute halten können. Ich habe drei Punkte in dieser Geschichte von dem Gelähmten mir unterstrichen und markiert. Trag allen Jammer zu Jesus. Trag allen Jammer zu Jesus. Wenn ich das sage, weiß ich doch, dass dann so viele abwinken und sagen, habe ich doch schon getan und ich weiß doch, es hat doch alles keinen Wert. Dieser Gichtbrüchige war ja auch längst schon so, dass er gar keine Hoffnung mehr hatte. Er hatte sich in seinem Zimmer damit abgefunden. Dort lebte er eben und war froh, wenn überhaupt niemand ihm mehr Unruhe machte. Er hatte Angst vor jedem Krankenbesuch, weil ihn das nur durcheinander brachte. Aber da waren, wie werden sie genannt, etliche. Da waren einige, die ließen ihm keine Ruhe. Das ist Christenart. Auch wenn andere sich längst abgefunden haben mit ihrer Verzweiflung, mit ihrer Ohnmacht, mit ihrer Traurigkeit, Christen nie. Diese etlichen, ein paar waren es, Männer und Frauen, die sagten, wir müssen doch da in dieses Leben hinein die Freude und das Lob Gottes hineinbringen. Der Mann muss doch etwas erfahren können von der Güte Gottes. Wäre schön, wenn uns das auch so beschäftigen würde, wenn wir alles tun würden, um andere das erleben zu lassen. Sie waren hilflos, so hilflos, wie sie sich auch sicher immer wieder vorkommen, wenn sie zu Kranken treten. Was soll man denn tun? Flasche Johannisbeersaft oder so ist ja ganz schön, aber es hilft ja nicht viel. Und das Blumensträußchen und die Worte und das Büchlein, lesen kann er ja auch nicht mehr mit seinen schlechten Augen. Wir sind doch hilflos und ohnmächtig. So stehen wir hin. Aber was Jesus an diesen Männern beobachtet, ist ihr Glauben. Sie wissen, dass Gott kann wirken und will wirken. Das ist so wichtig. Sie sind ganz fest davon überzeugt, Gott lässt die Verzweifelten nicht los. Gott lässt die Einsamen nicht los. Und darum unternehmen sie alles, was sie nur tun können und sagen, unser Freund, den müssen wir irgendwie dort rüberbringen zu Jesus. Haben Sie das auch schon oft so empfunden? Wenn man das selber nicht vermitteln kann, wie kann ich nur dem, der da so verzweifelt da liegt, eine Begegnung, einen Eindruck von Jesus und von seiner Größe vermitteln. Ich kann das nicht mit meinen Worten wiedergeben. Ich kann das auch nicht aus meiner Persönlichkeit widerstrahlen. Ich muss den irgendwie darüber bringen. Ich wollte immer die Bewegung haben bei all meinen Gesprächen. Du musst zu Jesus. Du solltest Jesus kennenlernen. Blick von mir weg. Blick auf ihn. Und Jesus sieht den Glauben dieser Männer. Es ist eine ganz merkwürdige Stelle, die wir sonst eigentlich, wenn ich recht sehe, in der Bibel gar nie kennen, dass es einen stellvertretenden Glauben gibt. Können eigentlich Mütter für ihre Kinder glauben oder Großväter für ihre Enkel? Ich meine doch nicht, jeder muss seine eigene Glaubensentscheidung fällen. Aber hier wird etwas erzählt, dass Jesus einen Kranken reich segnet, nur weil da ein paar Helfer glaubten. Das sagt so viel über unseren diakonischen Dienst, über unsere Krankenbesuchsarbeit. Dass Jesus das sieht, wenn Sie sich um andere kümmern und wenn Sie anderen gerne etwas vermitteln wollten. Und Jesus handelt auf den Glauben dieser Helfer hin und er reagiert sofort, spontan und prompt. Diese Männer waren wirklich am Ende ihre Möglichkeiten, sie wussten gar nicht viel und sie konnten nicht viel. Es gibt immer wieder den Irrtum, dass man meint, man könne das irgendwie studieren oder auswendig lernen, was man da tut. Glauben kann man nicht lernen und das ist das Entscheidende, wenn Sie anderen Menschen etwas weitergeben wollen, die hoffnungslos verzweifelt sind. Sie wussten ja gar nicht, wie Sie es machen sollten. Sie haben den Mann einfach mit seiner Matratze gepackt und die Treppe hinuntergeschleppt. Wenn man denkt, was das war, wie der gestöhnt hat mit seinen Schmerzen und das noch bei einem Gichtkranken und dann kommen sie in das Haus und die Türen sind verrammelt. Es sieht so aus, wie wenn alles gegen ihre Aktion sprechen würde. Sollen sie es nicht besser lassen und aufgeben? Es hat ja doch keinen Sinn. Das ist so typisch bei so vielen Diensten, die wir unternehmen, dass wir oft gar nicht wollen und sagen, komm, lass jetzt, heute ist eh schlecht und ich habe sowieso keine Lust und Kopfweh habe ich auch und es regnet und kommt, dann lassen wir es eben. Aber diese Männer wissen, der muss zu Jesus hin, allen Jammer zu Jesus tragen. Sie konnten nicht helfen, aber Jesus kann helfen. Das war ihr Glaube und darum deckten sie sogar noch das Dach des Hauses ab und sie fragten nicht, was das kostet. Haben sie mal ihr Dach reparieren lassen, dann wissen sie, wie schön teuer das werden kann. Es war ihnen ganz egal, weil sie brannten darauf, dass einer, der in großer Not war und hoffnungslos verzweifelt war, Jesus erlebt. Und dann ließen sie einfach an Seilen diesen kranken Jesus vor die Füße. Wir hatten ja am letzten Wochenende eine Freizeit in Friolzheim und es wurde uns so groß und eindrücklich, dass das eigentlich beten heißt. Einfach die Tür des Lebens aufmachen, seiner Persönlichkeit und sagen, da Jesus, du siehst jetzt den ganzen Dreck und das Elend. Mach, was du willst. Wir wissen nicht mehr weiter. Einfach ihm vor die Füße legen. Gar keine großen Ideen haben, das ist gar nicht nötig. Mach, was du willst, aber Hauptsache, du trittst in diesen Jammer hinein. Du musst jetzt kommen, wir können nichts mehr. Manche genieren sich vor dem Beten, geht es Ihnen auch so? Beten ist sehr peinlich. Da gibt man offen zu, dass man am Ende seiner Möglichkeiten ist. Und sagt, ich weiß nicht mehr weiter. Ich kenne keinen Arzt mehr und ich kenne kein Medikament mehr und keinen Naturheilpraktiker mehr, der mir da helfen kann. Bloß noch du. Und ich weiß nichts mehr, als dass ich mich einfach an dich hinklammere. In dir die ganze Not sage. Den Glauben hat Jesus hier groß herausgehoben. Der ist nötig. Trag allen Jammer zu Jesus. Und das Zweite, lass Jesus machen. Da oben hängen die Männer an dem Loch des Daches und spähen hinunter. Es war atemlose Stille. Was wird geschehen? Nach all den Anstrengungen, ich hätte mich ja nicht gewundert, wenn die mit dem Fuß gestampft hätten und gesagt, hör doch alles auf. Jetzt redet Jesus über geistliche Dinge. Jesus, kennst du eigentlich die Nöte dieser Welt? Kennst du Schmerzen? Kennst du das, was die Menschen bewegt? Jetzt redest du über geistliche Dinge. Du darfst doch so nicht kommen. Wie oft sagen wir denn das? Wo wir sagen, die Welt seufzt doch heute unter radikalen, krassen Problemen. Wir wollen doch nicht jetzt Gottes Frieden und Segen und Vergebung von Schuld haben. Jetzt geht's doch um materielle Nöte. Hat nicht unsere Generation die materiellen Nöte so provokativ in die Mitte gestellt? Das muss doch den Menschen damals genauso gegangen sein. Denn sie sagten, Jesus, Vergebung der Sünden, das kannst du gern noch bringen, sonntags in der Kirche. Aber jetzt ist das andere dran. Jetzt geht's um die Tagesordnung des Lebens. Und da sind die materiellen Dinge mal die, die man braucht. Der Mann braucht keine frommen Worte, sondern der braucht Gesundheit. Und ein Mann braucht eine Arbeitsstelle. Und ein Mann braucht eine gute Wirtschaftsentwicklung. Unsere Welt braucht Frieden. Und das braucht man zum Leben, sonst ist die Welt zur Hölle geworden. Jesus, gibt's doch. Erstaunlich ist, dass diese Männer so nicht reden. Sie etwas ahnen, dass die geistlichen Gaben Jesu viel mehr zu tun haben mit den materiellen. Und ich habe gebannt, ob ich es Ihnen heute klar machen kann. Das ist der Betrug unserer Zeit heute, dass wir trennen, wir zerreißen zwischen materiellen und geistlichen Dingen. Was ist denn Krankheit? Krankheit gehört zum Leben? Meinen Sie, einer sitzt unter uns, der nicht irgendwie mit Krankheit mehr oder weniger zu ringen hat? Und dann geht das ja Jahr um Jahr weiter. Die Alten, die genau spüren, dass sie jetzt in die Krankheit sich einüben. Wer hat denn diese verrückte Meinung des Lebens aufgestellt? Als ob es irgendwo Leben ohne Krankheit gäbe? Hat uns Gott nicht in eine Welt hineingestellt, die von der Krankheit geprägt ist? Die Frage ist doch nur, die Sie entscheiden müssen, wie Sie zu Ihrer Krankheit stehen. Ob Sie ein Leben lang sich auflehnen, dann leben Sie im Aufruhr mit Gott. Und Sie sind voll von Bitterkeit. Warum muss ich das nun erleben? Dabei übt uns Gott von frühen Tagen dieses Lebens ein in Krankheit. Und Krankheit ist nichts weiter als eine Einübung in Sterben. Und ich kann es Ihnen hart sagen, Jesus hat überhaupt nie vor, Ihnen alle Krankheit wegzunehmen. Sie können tolle Gebetserhörungen erleben und Wunder, auch in Krankheit. Aber alle nimmt er Ihnen bestimmt nicht weg. Die brauchen Sie. Unser Leben würde flach werden, wenn wir nicht mehr durch Krankheit und Schmerzen hindurchgeführt würden. Aber Jesus gibt doch die entscheidende Gabe, dass er einem verzweifelten Menschen sagt, Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Ja, war der denn sündiger als andere? Nein, Jesus wusste, dass das Kranke vorrangig umtreibt. Wenn sie nachts nicht schlafen können, dann fallen ihnen die alten Dinge des Lebens wieder ein. Und dann kriegt man keinen Frieden über den schweren Gedanken. Und dann kann man gar nicht mehr zu Gott rufen, weil man sich ausgesperrt fühlt. Und darum sagt Jesus, ich darf dir das Große mitteilen. Du bist einer, den Gott liebt, dem Gott Schuld zudeckt, in des Meeres Tiefe wirft. Ja, was wird jetzt aus den materiellen Nöten? Das war Jesus ganz wichtig, dass man durch eine dunkle Welt des Leidens gehen kann. Er ist ja selbst diesen Weg gegangen. Wenn man nur weiß, der Vater, der ewige Gott und Vater trägt mich und lässt mich nicht los. Ich werde aus seiner Hand nicht herausgerissen. Ich darf fröhlich ihm vertrauen, auch wenn es äußerlich so schwer aussieht. Das ist der zugesprochene Friede Gottes. Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Ich wollte Ihnen an dieser Stelle Kranke vorführen. Wir müssen sie jetzt auch aus unserer Gemeinde mit der Tragbare hereintragen. Vor ein paar Tagen hat mir das eine Frau gesagt, die seit 7 Jahren schwer gichtkrank ist. Und gesagt, erst seitdem ich das habe, habe ich die Güte Gottes erlebt. Ich sage, ich verstehe das nicht. Ich sagte, mein Leben war in großen Wirtschaftskreisen führend. Es ist nicht in unserer Gemeinde. Ich habe nie nach Gott gefragt und dann in der Krankheit. Und ich kann jeden Tag nur noch mit Loben und Danken beginnen und schließen. Ich sage, wie machen Sie das? Ich sage, Gott hat mir ein so frohes Herz gegeben. Ich freue mich über jedes Zeichen der Liebe, das mir widerfährt und bin dankbar für jedes Stücklein Essen, das ich bekomme.
Wissen Sie, was Gott tun kann materiell? Dass er Menschenherzen umformt. Und dass er Leute, die durchs Tränental gehen, fröhlich macht. Lass Jesus machen. Da ist dieser Kranke plötzlich eingehüllt in den Frieden Gottes. Und er lebt im Schatten des Todes. In der starken Hand Gottes getragen. Ich wollte jetzt nur, dass Sie mit starken Armen des Glaubens Kranke hertragen, dass Sie solche Entdeckungen machen bei Jesus. Noch ein letztes habe ich unterstrichen. Blicke vorwärts. Es gab viel Ärger damals in dem Haus in Kapernaum und das war ja gar nicht anders als verständlich. Die Leute sagten, Spruch ist, was Jesus da macht. Was redet er denn? Er kann es ja gar nicht geben. Es kann doch bloß Gott, der ewige, heilige Gott kann vergeben. Gewiss wissen kann man es in dieser Welt eh noch nicht. Und um dieser Menschen willen, die meinten, das Wort von der Vergebung, es gibt auch Christen, die so denken, sei nur so ein Spruch. Da gibt Jesus ein Zeichen, auf das sie achten sollen. Und das sollen sie wissen, Krankenheilungen und Wunder Gottes sind nur Zeichen, die weiterweisen. Er spricht zu diesem Kranken das Wort. Steh auf, nimm deine Matratze und geh heim. Und er steht plötzlich mit seinen vor dem so weichen Knochen fest, kann auftreten. Er kann stehen, ist gesund. Und damit wollte Jesus doch etwas Großes zeigen. Versteh doch, dass das nicht bloß ein irgendwo geistliches Geschehen ist, wenn ich dir die Vergebung der Schuld zusage, sondern da ist doch von Gott her die ganze Liebe dir offen entgegengebracht. Verstehst doch, dass der Gott, der die Welt geschaffen hat, dich sucht mit seiner Liebe. Und wenn er dir etwas vorenthält an äußeren Gaben, dann hat er es in seiner Liebe einprogrammiert und weiß, warum und wieso. Ich habe ein wenig Angst, dass wir heute doch wieder an Kohlköpfen und gelben Rüben stehen bleiben und nachher singen. Manchmal denke ich, so Erntedankfestlieder können so simpel werden, lieber Gott, danke für die Gaben, so könnte man auch dem Baal singen oder dem Buddha oder dem wem auch immer. Wenn unsere Gaben nicht weiterweisen, unsere Wunder, auch all die schönen Früchte, die da sind, auf das Wunder, dass Jesus Christus für uns starb am Kreuz. Der Sohn Gottes opfert sein Leben. Und nur aus dem Geheimnis heraus können sie ganz fröhlich werden, auch in der Krankheit, auch in der Traurigkeit, auch in der Einsamkeit, ganz fröhlich. Er ist da, der mich nicht loslässt. Und wenn mein Leben versinkt in Schuld und in Versäumnissen, dann darf ich aufblicken und fröhlich sein, weil Gott meinem Leben eine neue Richtung gibt. Steh auf, nimm deine Matratze und geh heim. Egal, wo du liegst, ob du humpeln gehst an deinem Stock oder ob du zu Hause kaum das Bett verlassen kannst. Und es ist gut, dass das die Kranken jetzt hören. Liebe Schwestern und Brüder, es ist doch ein kurzer Weg hinüber in den Jubel der Ewigkeit, wo uns Gott erwartet. Die, die aus großer Trübsal kommen, mit den Tränen den Augen, die Gott abwischt. Blicke vorwärts. Ich bin überzeugt, dass Gott ihnen viele Wunder schenkt. Und es soll an diesem Gottesdienst bestimmt nicht so enden, dass wir das gering achten. Es sind unverdiente Wunder, dass wir noch Frieden haben. Dass wir so viel zu essen haben. Wenn Sie nach Hause kommen, wird Ihr Tisch reich gedeckt sein. Wunder, die mehr sagen wollen, als nur, dass sie satt sind. Nur mehr, als dass sie ihren schönen Bauch streichen können, sondern dass sie weiterweisen und sagen, Herr, danke, dass du mein Leben führst auf deine große Ewigkeit hin. Und wenn es auch bei mir ein wenig dürr aussieht, auch wenn es manchmal an eine Wüstenwanderung erinnert, wo ich nur ein bisschen Manna habe, deine Manna-Speise ist größer als alles andere. Ich bin beglückt und beschenkt. Unter deiner Hand läuft sich gut. Lasst uns fröhlich vorwärts gehen. Er will sie einhüllen in seinen Frieden. Er will sie tragen mit seiner starken Hand. Und auch wenn sie einen schweren Kampf zu durchstehen haben, steh auf, nimm deine Matratze und geh heim. Amen.